Ja, mein Name ist Wolfgang Frömberg. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum King George Jazzcast, dem ersten Podcast des King George Jazz Club in Köln. Worum soll es hier gehen in diesem Podcast? Eigentlich um Jazz natürlich, und zwar aus der Perspektive von Freunden und Freundinnen dieser Musik und auch von Musikern und Musikerinnen, und das Ganze natürlich sehr eng angelehnt an das Programm des King George Jazz Club. Und ich würde sagen, der perfekte erste Gast, also diese Sendung soll aus Gesprächen bestehen zum großen Teil, und der perfekte erste Gast heute Abend ist Dr. Jochen Axer, weil er nämlich der Betreiber des King George ist. Hallo Jochen, ich freue mich, dass du da bist. Warst du schon mal im Radio, Jochen?
Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht.
Und eine dazu passende Frage auch noch, als du vor 2 Jahren angefangen hast, hier diesen Laden ein bisschen umzukrempeln und nach deinen Vorstellungen zu gestalten, hast du dir wahrscheinlich auch nicht vorgestellt, dass du 2 Jahre später hier sitzen wirst, in deiner sozusagen eigenen Radiostation.
Nein, über Radio habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Wenn man es genau nimmt, ist eigentlich vieles anders gelaufen, als man sich das vorgestellt hatte.
Ja.
Es begann bei der Renovierung, die viel kategorischer ausgefallen ist, als wir das mal geplant hatten, um dann auf der einen Seite das King George in der Atmosphäre zu halten, auf der anderen Seite alle Schwächen, die es so technisch gab, dann auch auszumerzen. Das hat länger gedauert, als wir es ursprünglich natürlich wollten, war auch aufwendiger, als wir es gedacht hatten. Na gut, und dann haben wir halt das knappe halbe Jahr im Grunde die Konzerte machen können, und dann kam Corona.
Ja, wir kennen die Situation, und das ist einer der Gründe, warum es jetzt auch diesen Podcast gibt. Wir werden im Laufe des Gesprächs darauf kommen, und ich weiß, dass du gar nicht so große Lust hast, dich persönlich so selber in den Vordergrund zu stellen. Aber ich würde schon gerne ein bisschen mit dir auch darüber reden, wie du überhaupt persönlich zum Jazz gekommen bist. Und so eine ganz unverfängliche Frage ist ja, wenn es um so persönliche Sachen geht, was war eigentlich dein Wunsch als Kind? Was wolltest du werden? Was war so dein Traum als kleiner Junge? Was hast du dir vorgestellt? Wirst du mal sein, wenn du groß bist?
Ach, kleiner Junge war, glaube ich, das damals übliche, vielleicht mal der Lokführer einer wunderbaren Eisenbahn zu sein. Natürlich gab es damals, anders als heute, die Märklin-Eisenbahn, die auf großen Brettern aufgebaut wurde und wo man die ersten Schritte auch vielleicht in ein bisschen Technik hinter sich gebracht hat. Es ist vielleicht, kann man so in Schritten machen. Nach dem Lokführer kam eigentlich Sportler. Hab relativ viel Sport gemacht damals, bisschen Judo gemacht, viel Handball gespielt. Und dann mit dem Abitur ging es dann relativ flott in die Richtung Juristerei,
ja,
und wollte unbedingt Richter werden. Und wie du weißt, ist mir das dann großartig gelungen, nämlich gar nicht.
Aber du kannst ja sagen, was dein Beruf heute ist.
Ja, ich bin Anwalt geworden und habe das dann glücklicherweise ergänzen können mit steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Tätigkeiten, weil es halt so gelaufen ist, wie man es gar nicht planen kann, sondern wie sich die Chancen boten. Und bin jetzt die letzten 20 Jahre eben freiberuflich in dem Bereich der steuerlich orientierten Beratung unterwegs.
Du bist ein Kind der Bundesrepublik, kann man sagen.
Absolut.
Der Nachkriegszeit. Welche Rolle oder hat Musik, um jetzt schon mal auf die Musik zu kommen, hat sie in deinem Elternhaus eine große Rolle gespielt? Und welche Musik wäre das gewesen?
Das war die klassische Musik über meine Großmutter. Meine Großmutter wohnte bei uns zu Hause, auch im Grunde Ergebnis des Krieges, weil es keine eigene Wohnung mehr der Großeltern gab. Und sie war eine recht gute Pianistin. Und wir haben dann, als das dann möglich war, das war so, ich denke 1962, tatsächlich ein Klavier angeschafft, in erster Linie tatsächlich, damit sie wieder spielen konnte. Und ich habe dann aber auch, wie das so üblich war, im bürgerlichen Segment, kriegte dann auch Klavierunterricht und habe dann auch in der Tat so etwa 12 Jahre Klavierunterricht gehabt. In der Schule war es eigentlich damals auch so, dass es im Ausgangspunkt sehr klassisch war, was man uns beigebracht hat, aber auch Musiktheorie. Und später hatten wir dann glücklicherweise einen Musiklehrer, der uns auch an andere Themen rangebracht hat. Also zum Beispiel im Abitur selber habe ich immerhin Mahler und Maurizio Kagel als Themen gehabt, also auch schon recht interessante und aus der Klassik dann vielleicht schon herauswachsende Themen. Ja, und was man heute vielleicht gar nicht mehr weiß oder auch vergisst, natürlich war es dann der Start der Beatles und auch das Rock. Und wir als Jugendliche versuchten natürlich im Musikunterricht dann das auch mit unterzubringen, was nicht immer auf Wohlwollen stieß.
Mhm. Aber das selber spielen hast du irgendwann aufgehört oder? Oder spielst du heute
selber
noch
spielen?
Eigentlich ein Instrument?
Nein, spiele gar nicht mehr. Man könnte vielleicht zusammenfassen, je mehr ich die gut talentierten Leute gehört habe, insbesondere im Jazz, desto weniger habe ich selber gespielt, weil einfach ich das Talent leider nicht hatte und habe. Und da ist der Abstand einfach so riesig, dass ich es dann irgendwann dran gegeben habe. Wann? Ich habe einer guten Freundin habe ich das Klavier dann irgendwann geschenkt.
Wann kam denn der Jazz sozusagen in dein Leben? Heutzutage würde man sich das ja, zumindest was diese Zeit angeht, dann so vorstellen, dass man auch ausgeht und in so verrauchte Jazzclubs geht und das dann sozusagen als Live-Erlebnis irgendwie kennenlernt. Wie bist du auf den Jazz gekommen?
Ich habe eigentlich sehr viel gehört. Man kann auch erzählen, dass ich als 15-Jähriger mit einem Freund aus der Schule auch zur Kammermusik gegangen bin. Ich glaube, wir waren die mit so einem Abstand von 30, 40 Jahren jüngsten Abonnenten da kammermusikalischer Vorführungen und habe eigentlich alles gehört, was es so an Musik gab, auch viel Chanson gehört aus Frankreich und so weiter und bin dann über einige einzelne Konzerte, die ich mehr oder weniger zufällig gar nicht so darauf ausgerichtet gehört habe, war dann fasziniert. Also ein Schlüsselerlebnis war sicher eines hier, Keith Jarrett in Köln.
Darüber hast du auch geschrieben.
Darüber habe ich auch
Webseite,
geschrieben.
66 legendäre Minuten.
Genau. Das war was ich noch nie gehört hatte und was mich völlig in den Bann zog. Und dann ein paar andere Dinge eben auch gehört, habe ich auch geschrieben über Buddy Rich, der damals eine Europa-Tournee machte und Miles Davis. Miles Davis, der auch tatsächlich hier spielte, auch immer wieder.
Wo hast du den gesehen?
Ich weiß das gar nicht mehr hundertprozentig. Ich meine, es wäre im Sartori gewesen. Ganz ganz seltsame Veranstaltungshalle eigentlich für sowas, aber ich meine, es wäre da gewesen.
Wann war das? Welchem Jahr?
Das müsste eben 71, 72 gewesen sein.
Mhm. Und du hast ja dann quasi, du hast dich auch da reingebohrt. Also wenn man, du hast ja auch ein unglaubliches Wissen, was Jazz angeht. Also ein Liebhaberwissen auf jeden Fall. Hast du auch viele Platten gekauft? Also kann man sich das bei dir zu Hause so vorstellen, dass du eine riesige Jazz-Plattensammlung hast?
Inzwischen ist das so.
Ja.
Inzwischen ist das so, weil man dann doch immer wieder Neues hört. Ich bin natürlich auch so sozialisiert, dass das ursprünglich natürlich die Vinyl-Schallplatte war. Da gibt es dann Sammlung Nummer 1. Und dann die CDs, das ist eigentlich heute noch so. Ich brauche immer noch das Haptische. Das ist eben so, da bin ich vielleicht zu alt, um mich komplett auf MP3 oder Spotify oder Ähnliches umzustellen. Aber dadurch gibt es diese zwei Sammlungen, sowohl die Vinyl-Schallplatten wie die CDs. Und heute höre ich aber natürlich auch viel über dann Spotify und Ähnliches. Ich finde nur immer, dass man mehr Mühe hat, sich dann auf Einzelnes und genau zu konzentrieren. Das ist immer so viel, da springe ich selber dann von einem Künstler zum anderen oder einem Stück zum anderen. Und deshalb höre ich auch in aller Ruhe häufig noch eine CD, die höre ich dann auch von vorn bis hinten.
Aber was ich sehr spannend finde, also so habe ich dich kennengelernt, du bist ja wirklich sozusagen überzeugt davon, dass Jazz am besten live erlebt wird. Also dass das Konzerterlebnis, das Live-Erlebnis auch im Publikum sozusagen durch nichts zu übertreffen ist.
Das liegt meines Erachtens insbesondere im Jazz daran, dass letztlich jedes Jazzkonzert anders ist. Es hat immer eine eigene Note. Es ist dadurch, dass ja viel improvisiert wird, dass die Soli gespielt werden, ist eigentlich nie, das kann gar nicht sein, dass Konzerte identisch sind. Mhm. Und ich glaube, dass das schon ein großer Unterschied zu anderen Musikrichtungen, insbesondere der Klassik, ist. Einfach, dass man das auch erwartet, dass die Künstler an dem Abend dann nochmal besonders aus sich rausgehen, nochmal eine eigene Note da finden und eben nicht versuchen, jetzt genau das zu spielen, was ja auch, was man von der 9. Sinfonie von Beethoven eben erwartet, sondern immer wieder neue Ideen hineinbringen. Deshalb ist der Jazz vielleicht auch so kreativ insgesamt. Ist er ja bis heute.
Mhm. Aber das hat dann auch direkt was mit dem Laden zu tun, in dem wir jetzt auch gerade sitzen, dem King Georg. Wie gesagt, das war ja auch in der Zeit vorher, die 10-12 Jahre vorher, eine Live-Location. Also hier haben so Indie-Konzerte jede Menge stattgefunden. Das Problem war immer, hier musste man um 22 Uhr dann leise sein. Es ging nicht weiter und du hast dir sozusagen zur Aufgabe gemacht, was ich gerade in heutiger Zeit auch besonders finde, ist ja auch eine sehr zentrale Lage hier. Es gibt hier viele Nachbarn, den King Georg Club als Live-Club so herzurichten, dass man auch weniger Stress mit dem Nachbarn hat.
Ja, Stress möchte ich ja auch für mich immer vermeiden. Also war von Anfang an die Frage, wie bekommt man das in den Griff? Ich denke schon, das war ja mit einer der Ausgangspunkte auch, so ein Club, gerade bezogen auf Straight Ahead, gehört zu Köln als einer Jazzstadt und schien mir immer in der Form zu fehlen. Mhm. Und deshalb haben wir als hier die Möglichkeit dieser Lokation bestand, die ja immerhin den Vorteil hatte, dass sie eine Lizenz hatte, eine Konzession, nur eben die Geräuschdämmung nicht so eingerichtet war wie vorher. Deshalb haben wir einfach versucht, technisch da einiges zu lösen. Es gab trotzdem ein bisschen Theater und Gespräche mit Nachbarn. Ich glaube aber, es ist weitgehend gelöst. Das war aufwendig, klar, aber das ist dann immer noch besser, als sich dann jahrelang damit auseinandersetzen zu müssen oder vielleicht auch mit dem Ordnungsamt einen innigen Kontakt zu pflegen. Ja. Da glaube ich, ist hier die Lösung besser.
Ja, also ne, man kann sagen, es funktioniert. Also es haben hier seit dem Herbst 2018 schon wirklich zahlreiche Konzerte stattgefunden, auch oft mit begeistertem Publikum. Jetzt in dem Moment, wo wir hier miteinander sprechen, gibt es den zweiten Lockdown wegen Corona. Das heißt, im Moment darf wieder kein Publikum ins King Georg, aber es finden weiterhin Live-Konzerte statt und die werden alle per Videostream übertragen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Vielleicht ungewöhnlich, weil vom Grundsatz her glaube ich schon, dass ich ein optimistischer Mensch bin. Aber beim Corona-Beginn, schon im März, April, da war mir klar, dass das eine längere Veranstaltung wird, ehe man das wieder komplett im Griff hat. So, und letztlich ist ja auch ein Club nichts anderes als ein Geschäftsmodell. Man muss sich überlegen, wie bekommt man erstens für die Künstler weiter eine Plattform hin, zweitens aber auch ein Angebot für das Publikum und drittens, wo wir ja bestenfalls auf dem Wege sind, aber nicht am Ziel, auch wie man daraus dann ein Modell macht, was wieder etwas finanziellen Rückfluss erzeugt. Mhm. Und dadurch haben wir es relativ früh angefangen. Und das war sicher auch deshalb richtig, weil man Monate braucht, um die Technik wieder richtig auszurichten, um die Routine der Mannschaft hinzukriegen.
Ja.
Und da sind wir heute ein ganzes Stück weiter, als wir das vielleicht im April waren.
Man braucht eine Website, die dazu gehört, um sozusagen eine Plattform zu haben, wo man die Videos auch abspielt. Also es gehört eine Menge dazu und du sagst, du bist Optimist. Aber trotzdem ist das, also siehst du das sozusagen auch als deine Aufgabe? Es wird ja im Moment gerade viel auch über die Funktion von Kultur gesprochen, wie wichtig Kultur ist. Also da fällt irgendwie dieser Begriff der Systemrelevanz. Es ist aber auch eine Tatsache, dass abgesehen davon einfach viele Künstlerinnen und Künstler und Leute, die ja hinter den Kulissen arbeiten im künstlerischen Bereich, einfach keine Arbeit haben. Und siehst du das sozusagen auch als deine Aufgabe, den Künstlern zu helfen, über diese schwierige Zeit zu kommen, indem du ihnen die Möglichkeit bietest, auch ohne Live-Publikum Auftritte zu machen?
Natürlich kann man das ja nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Aber das, was jetzt als Club oder mir möglich ist, das möchte ich schon machen, weil ich befürchte, dass je nachdem, wie lange man mit solcher Situation umgehen muss, die wir derzeit vorfinden, dass natürlich auch viele Künstler das nicht durchhalten können, mit der Folge, dass wir einen Teil verlieren. Ist bei der Technik genau dasselbe. Die Menschen werden versuchen müssen, ihr Auskommen zu finden. Und wenn das dann hier im Club oder künstlerischen Bereich nicht mehr funktioniert, dann wird es so Seitenbewegungen geben, die dann Menschen verliert. Das möchte ich ein bisschen abfedern oder zumindest in dem möglichen Rahmen versuchen zu verhindern. Das ist der eine Teil, sicherlich diese Künstler und dazugehörigen Menschen zu stützen. Das zweite ist schon, weiter ein Angebot für die Jazz-Interessierten zu machen. Das heißt, dass das Publikum wenigstens dann über die digitale Ebene interessante Konzerte hören kann. Und vielleicht ist es ja auch so, dass man tatsächlich, ob man will oder nicht, sich ein bisschen umstellen muss und häufiger digital hört gegenüber dem Live-Event, obwohl, du hast es am Anfang gesagt, natürlich nichts über live geht.
Aber es stimmt schon, es ist im Moment schwer abzusehen, wohin der Weg da führt. Jetzt gibt es einen Begriff, der vielleicht schon 2-3 Mal gefallen ist und der für mich relativ neu war, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Deswegen würde ich dich bitten, den vielleicht mal ein bisschen zu umreißen oder zu sagen, was er für dich bedeutet. Und das ist der Begriff des Straight Ahead Jazz, der hier im Mittelpunkt steht. Du hast es selbst erwähnt, es gibt natürlich gab immer schon und gibt auch in Köln noch andere Orte, an denen Jazz gespielt wird. Aber du hast selbst gesagt auch, dass Straight Ahead Jazz hier eben keinen Club, keine solche Heimat hatte wie vielleicht andere Spielarten des Jazz. Was bedeutet Straight Ahead Jazz? Was fällt darunter? Wie weit oder wie eng ist dieser Begriff gefasst?
Man müsste vielleicht wirklich einen Experten fragen, um das richtig und wissenschaftlich zu erfassen. Für mich heißt das einfach, dass...
Aus der Fanpack.
Aus der Fansicht ist es einfach so, dass es eine Struktur hat, das jeweilige Stück, was gespielt wird, so dass man sich da auch wiederfindet mit der Melodie, mit dem Anfang und dem Ende. Wie frei es dann zwischendurch ist, das ist sicherlich sehr unterschiedlich und ist ja auch im Straight Ahead durchaus mit ganz unterschiedlichen Dimensionen belegt. Aber es ist eben für mich etwas, wo ich mich selber von dem, wie ich auch Musik vielleicht gelernt habe oder sozialisiert worden bin mit ja einer bestimmten Musik, wo ich mich wiederfinde. Das fällt mir viel schwieriger, eben in Bereichen, die mit Avantgarde belegt sind, mit Free belegt sind oder AC Jazz. Das höre ich mir auch an. Ich glaube schon, dass ich relativ offen bin und vieles anhöre. Aber es berührt mich nicht so. Und deshalb sage ich auch, mal abgesehen von diesem Schwerpunkt Straight Ahead, will ich eigentlich auch immer eine Musik haben, die mich irgendwo emotional berührt. Während vieles der Avantgarde-Geschichten für mich eher eine Kopfsache ist, mehr eine sehr intellektuelle Musik ist, die eben dann nur über den Kopf verständlich wird. Und das ist mir vielleicht an einem normalen Wochentagabend auch zu anstrengend. Und deshalb bin ich da auf der anderen Schiene.
Aber du bist ja auch offen, es findet ja auch statt hier, kann man sagen. Also das Impact-Kollektiv zum Beispiel hat seine Abende einmal im Monat und es gibt auch das Clubprogramm noch. Ich wollte aber trotzdem nochmal auf das Wochenprogramm zu sprechen kommen, den Jazz-Club. Das ist ja sehr umfangreich. Es finden wirklich sehr viele Veranstaltungen statt. Inwiefern nimmst du da selber Einfluss? Inwiefern schlägst du selber Künstlerinnen und Künstler vor? Und was kannst du sonst zur Programmgestaltung sagen? Wer steckt dahinter? Wer kümmert sich darum? Und
Ja, wir haben großes Glück. Wir haben als künstlerischen Leiter Martin Sasse gewinnen können, der wirklich hoch angesehener Pianist in der Jazzszene ist, nicht nur regional, sondern wirklich in der ganzen Republik und darüber hinaus durch die Gegend fährt und Konzerte macht. Er ist nicht nur ein guter Solo-Pianist für mich, sondern auch einer derjenigen, die sich auf den Künstler, den er begleitet, wirklich wunderbar einstellen kann. Das heißt also, ist in der Lage, ganz unterschiedlich seine Unterstützung dann demjenigen, der vielleicht vorne steht, zu liefern. Und der Martin kennt dadurch glücklicherweise in der Jazzszene Gott und die Welt und macht sehr viele Vorschläge, kann auch offenbar sehr viele überzeugen, dass sie dann zu uns kommen, was mich dann immer sehr freut. Mhm. Ab und an gebe ich dann mal ein Stichwort, wenn ich mal was Neues gehört habe oder wenn mir was besonders interessant vorkam, und dann reden wir drüber, ob das passt, wie es passt. Aber die Handschrift hier für das Programm, das ist Martin Sasse.
Mhm. In dieser Ausrichtung Straight Ahead gibt es aber trotzdem so Variationen, zum Beispiel was die Generationen angeht. Es gibt einmal in der Woche gibt es diesen Slot für die Young Talents. Da spielen junge Musikstudenten, Studentinnen. Wie wichtig, oder hast du, kann man das so sagen, dass du auch so eine Art Sendungsbewusstsein hast, dass du sozusagen das, was du liebst, die Musik, die du liebst, auch gerne Leuten nahebringen möchtest, die bisher noch nicht so viel damit zu tun haben? Oder ist es wirklich vor allem ein Ort hier für eine bestimmte Szene, die vorher diese Heimat eben nicht hatte?
Es wäre großartig, wenn es uns gelänge, noch mehr Leute für den Jazz zu interessieren. Es ist ja so, dass das die Musikrichtung ist, das Genre ist, was eigentlich die geringste Akzeptanz oder die geringste Fangruppe hat. Mhm. Es gibt so schöne Übersichten, wenn man das vergleicht eben mit der populären Musik, der Popmusik, dann ist das verschwindend. Es ist mir schon wichtig, dass Menschen, die mal zuhören wollen, dass ich auch eine Chance habe, die an den Jazz heranzuführen. Nun sind das ja mit den Young Talents sind vielleicht nochmal zwei Ebenen. Das eine ist Publikum heranführen, das andere ist den Young Talents natürlich eine Plattform geben, einfach sich auszuprobieren und hier zu spielen. Und zum ersten Mal ist das dann auch für viele, wenn die den Livestream machen, sitzen die zum ersten Mal vor so einer Kamera. Ist auch eine ungewohnte Situation, wissen wir sogar von den Profis, die selber immer zugeben.
Ja, klar, das ist für alle neu, ne?
Das ist für alle neu.
So wie der Podcast hier für uns, ja, auch genau. Was ganz Neues ist.
Die sich dran gewöhnen müssen. Ja. Kann man als Beispiel vielleicht auch noch die zwei Sets, die wir ja oft spielen lassen in den letzten Wochen, ein Set.
Was steckt da dahinter?
Ja, eigentlich war die Idee im Ausgangspunkt, wir mussten ja die Anzahl der zugelassenen Gäste deutlich reduzieren. Mhm. Haben dann ursprünglich nur noch 20 reingelassen, dann sogar auf 10 ja reduziert. Und haben dann gesagt, aber immerhin machen wir dann zwei Sets mit unterschiedlichem Publikum, sodass immerhin, sag mal, 2x20 hätten kommen können und dann auch gekommen sind.
Ja.
Und haben dann nur das erste Set live zusätzlich gestreamt, das zweite wurde dann frei gespielt. Und fast alle, die hier gespielt haben, haben danach durchaus die Reaktion gezeigt, dass sie doch durch dieses Streamen und damit ja auch die Konserve, die dann auf Dauer verfügbar ist, dass sie etwas gehemmter waren, dass sie etwas konzentrierter waren. Mhm. Während das dann im zweiten Set schon wieder anders war und so eine Art Befreiung. Ganz interessant, dass selbst die Profis das so empfinden.
Ja gut, ne? Die Bedingungen spielen halt immer eine Rolle. Jetzt, wo wir von diesen Doppelkonzerten sprechen, vielleicht noch aktuell und wo wir auch über dieses Generationending gesprochen haben, auch was mich sehr interessiert, war ja kürzlich ein sehr junger, aber schon sehr prominenter und international angesehener Künstler hier mit seinem Trio Emmett Cohen aus New York und hat hier gleich zwei Doppelkonzerte gespielt. Und den hast du ja auch, glaube ich, persönlich kennengelernt. Wie war das denn, irgendwie diese Jungs kennenzulernen, die nochmal aus einem ganz anderen Umfeld kommen, die Musik spielen, die du liebst und doch recht jung sind. Ich glaube, Emmett Cohen ist um die 30, kann das sein? Ne? Wie war das irgendwie so, der Austausch zwischen euch? Das interessiert mich.
Ja, es war ganz einfach im Grunde. Natürlich kommen die aus einer anderen Szene, weil die amerikanische Szene ist ja schon nochmal irgendwo Jazz fokussierter. Da gibt's schon mehr, gerade wenn man aus New York kommt mit den berühmten Clubs, in die natürlich auch alle wollen, in denen sie spielen und wo die Szene einfach viel größer ist, die sich auch gegenseitig pushen.
Ja.
Auch jeder deutsche Jazzer will unbedingt mal nach New York, um da in die Szene einzutauchen, da mal eine CD aufzunehmen und so weiter und so weiter. Nein, die Begegnung war total angenehm. Ich hatte glücklicherweise die Chance, am Vorabend mit den drei Jungs essen zu gehen. Und es war, im Grunde war es total lustig, muss man sagen. Sie waren vollkommen locker, freuten sich diebisch, dass sie ihre Europatournee doch hinbekamen und dann auch die Konzerte hier bei uns spielen konnten. Machte echt Spaß. Und machte auch deshalb Spaß, weil es drei ganz unterschiedliche Menschen waren. Ne? Einmal Cohn, ja, eher so ein, ich sag mal, jüdischer Intellektueller und dann der Bassist mit japanischen Wurzeln und dann eben der eher aus der afroamerikanischen Szene kommende Schlagzeuger. Also das war schon ein Erlebnis und wir haben Rotwein und Bier zusammen genossen in nicht ganz geringer Menge.
Ja, schön. Und Sie haben ja auch das King George quasi mit nach New York genommen, kann man sagen. Das heißt, über die eigene Website oder über die eigene Facebook-Seite wird das aufgezeichnete Konzert von Emmett Cohn gestreamt. Ja. Oder wurde schon gestreamt zum Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Und da werden hoffentlich vielleicht auch in Übersee ein paar Leute dann aufmerksam auf das King George und auf das reichhaltige Archiv, was es jetzt schon auf der Webseite gibt. Eine Frage noch an dich, weil es auch eine Sache ist, die mir oft begegnet, wenn wir etwas miteinander zu tun haben, sind die Cologne Jazz Supporters. Seit wann gibt es die und kannst du was dazu sagen und was die mit dem King George Jazz Club zu tun haben, wie das miteinander zusammenhängt? Es gab ja zum Beispiel jetzt auch einen Kompositionswettbewerb. Wir haben die Melodie, die Siegermelodie, das Stück heißt Perspective von Jerry Lou, haben wir zu Anfang dieses King George Jazz Casts gehört. Wie hängt das zusammen?
Ja, im Ausgangspunkt hängt es gar nicht zusammen, sondern die Golden Jazz Supporters habe ich mit einigen Freunden und auch Jazz-Verrückten, ja, ich glaube schon vor etwa 10 Jahren, mal ins Leben gerufen. Da war es eine reine Förderüberlegung für junge Jazzer. Das hatte etwas damit zu tun, dass wir zunehmend oder ich zunehmend Kontakt auch zu den jungen Jazz-Musikern hier in Köln fand, darüber, dass wir von der Kanzlei aus immer eine große Axis Jazz Nacht gemacht haben, die am Anfang auch mit übersichtlichem Publikum begann. Ich glaube, beim ersten Mal waren so etwa 80 Leute da und beim letzten Mal, das heißt vergangenes Jahr, wo es ja noch zulässig war im November, waren es dann 400. Und darüber gab es dann schon eine Mehrzahl an Kontakten und ich auch empfand, dass der eine oder andere für seine Projekte halt Unterstützung brauchte. Und dadurch haben wir diesen gemeinnützigen Förderverein aufgesetzt. So, der läuft an sich parallel weiter, wenn man so will. Natürlich gibt es Fördergelder, die hier auch dann an Künstler laufen, die im King George stecken, aber auch an andere. Und es gibt eine Vielzahl an Anfragen immer zu Projekten. Gerade Beispiel, wenn einer nach New York will und das nicht so ganz finanziert bekommt, ob wir eine Unterstützung machen oder Ähnliches. Und in dem Rahmen, den wir uns leisten können, versuchen wir das immer zu unterstützen. Möglichst breit, nicht jetzt einen Riesenbetrag für einen, aber dass jeder ein bisschen Stütze bekommt.
Und der Wettbewerb, der war neu? Der wurde extra wegen Corona ins Leben gerufen, ist das richtig?
Das war eine Idee von einem großartigen Jazz-Experten, Hans-Bernd Gitlaus, der ja auch hier die Website immer unterstützt mit seinen Programmhinweisen.
Für die Streams der anderen, Streams, ne? Wir sind ja nicht die Einzigen, die streamen.
Genau.
Täglich.
Und wir sind nicht die Einzigen, aber natürlich mindestens die Besten. Aber das ist vollkommen klar, dass er dann sehr schnell auch die Idee hatte, auch in der Überlegung, wie kann ich die junge Szene stützen, wie machen wir das? Und dann haben wir es halt über so eine Auslobung eines Preises an dieser Stelle versucht, war ja im April gestartet im Prinzip, also erste Lockdown-Phase, wenn man so will. Es war eine großartige Idee, wie man am Ergebnis sieht. Soll also heißen, wir hatten ja Kompositionswettbewerb, wie gesagt, ausgerufen und haben insgesamt 60 Einsendungen bekommen, wenn man sich überlegt, dass wir ja vielleicht nicht weltweit da bekannt werden, sondern eben in der Region. Die meisten Dinge sind dann auch aus Nordrhein-Westfalen gekommen, aber das war ein großartiger Response und weit überwiegend auch wirklich sehr schöne Kompositionen, sodass die die Menschen, die es dann beurteilen mussten. Wir hatten ja dann einen künstlerischen Beirat ins Leben gerufen, an der Spitze wieder Martin Sasse. Aber die haben sich wirklich auch mehrere Tage damit beschäftigen müssen, um zu entscheiden, was ist denn jetzt wirklich das Beste.
Ja, so eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Ja, und ich hätte große Lust, das muss man vielleicht nochmal hervorholen, auch einige der Nicht-Sieger-Kompositionen nochmal zu nutzen und das auch hier dann spielen zu lassen, damit das nicht dann wieder nur untergeht und in der Schublade verstaubt. Das kann man mit etlichen dieser Kompositionen machen.
Hast du eh so Wünsche? Also irgendwelche Künstlerinnen, Künstler, die du dir mal erträumen würdest, die hier auftreten im King George Jazz Club?
Ich weiß nie, wie weit man das treiben kann. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn die deutsche Jazzszene das wirklich als angenehmen Jazzclub empfindet und auch gerne kommt. Ja, Da wäre meine Hoffnung, dass man noch ein bisschen weiterentwickeln kann, aus der Region rauszugehen und dann vielleicht auch ein bisschen mal in andere Gebiete rein. Also ich stelle mir vor, aus den Niederlanden kann man einiges machen. Hätte immer großen Spaß, auch mal da mit dem einen oder anderen Jazzclub was zusammenzumachen. Oder der polnische Jazz, der sehr interessant ist. Oder vielleicht
also
auch mal
Netzwerken, ne, würde man heutzutage
genau,
sagen.
Genau, Netzwerken. Jetzt muss man schauen, oder ich muss schauen, dass ich mich nicht übernehme und alles parallel mache. Deshalb ist das noch ein bisschen zurück. Aber die Idee, daraus was zu machen und auch Clubs, die eine vergleichbare Ausrichtung haben, ein bisschen enger mal zusammenzubinden, das wäre schon noch mal ein Projekt, was ich für spannend halte.
Ja. Das ist dann vielleicht auch sozusagen dann der, ne, der Ausblick. Also was ist die Zukunft? Also was stellst du dir vor, irgendwie was? Wir haben über die Streams gesprochen, wir haben über die Webseite gesprochen, wir sprechen jetzt selbst in diesem Podcast, der auch neu ist. Wie sieht die Zukunft aus? Jetzt auch vorausgesetzt, dass sich die Bedingungen vielleicht auch dauerhaft ändern werden. Also was stellst du dir vor?
Ich würde mir schon
ist der Jazzclub der Zukunft
wünschen,
ist?
Dass man tatsächlich immer noch viele schöne Konzerte auch auf einer Digitalebene anbieten kann, dass man für das King Georg allerdings auch noch breiter anbietet. Ich meine, du machst deine Lesungen hier, das ist ein wichtiger Bestandteil. Wir machen die Impact-Geschichten, wir machen die Musik, wir machen den Podcast. Es geht schon in Richtung ja auf ein Kulturangebot, was zwar als Zentrum sicherlich diesen Straight Ahead Jazz hat oder die Musik insgesamt, was aber einfach interessant sein soll. Insofern wäre meine Hoffnung, dass die Menschen, die zuhören, auch mitempfinden, dass das sich lohnt, sich darum zu kümmern. Das ist auch ein bisschen monetär unterstützen, denn auf unendliche Zeit kann man das nicht in der kleinen Gruppe stemmen, die wir sind. Und dann eben auch ein digitales Konzert wirklich genießen zu Hause.
Das heißt, dass es dann demnächst auch sozusagen als Abo angeboten wird.
Und das wird auf jeden Fall kommen. Das war tatsächlich ein bisschen monetarisieren. Die meisten Clubs, die überhaupt so auf der Spur sind, wie wir das denken, machen das im Grunde auch schon. Die amerikanischen Clubs haben alle schon auf Bezahlsysteme umgestellt. Da gibt's dann auch ganz verschiedene Varianten, dass man ganz exklusives Konzert dann mal macht, hier relativ hochpreisig, oder eben Abonnement-Varianten, wie ich mir das hier erstmal vorstelle. Das muss man mal sehen, ob die Akzeptanz da ist und ob es auch so ein Umlernen gibt, ne, ein Neulernen, wie man Musik dann nicht nur hört, das ist ja vielleicht auch sowas, sondern auch sieht. Denn wir haben am Anfang gesagt, nichts geht über live, dabei bleibe ich auch, ganz kategorisch.
Ja, ja.
Aber immerhin ist es dann noch mal ein bisschen einfacher zu verstehen, was da gerade stattfindet, wenn man eben doch auch jedenfalls über den Stream den Blick auf die Künstler hat und nicht nur hört. Also deshalb kann man vielleicht da auch nochmal Publikum gewinnen, die sonst sich schwer tun, nur die Musik zu hören.
Ja, was sagt eigentlich deine Familie zu deinem Engagement? Ist die auch so jazzverrückt wie du? Oder,
Nö, eigentlich gar nicht. Kann man ganz trocken so sagen. Obwohl sie natürlich über meine Leidenschaft sicher mehr hört als der Durchschnitt an der Stelle. Aber so richtig jazzverrückt ist da niemand, also weder meine Frau noch meine drei Kinder. Und die Nähe dazu ist vielleicht unterschiedlich. Soll also heißen, eins der Kinder sicherlich ein bisschen näher, weil insgesamt auch viel musikalischer an der Stelle und die anderen so ein bisschen weiter weg. Sie schauen immer ein bisschen verdutzt auf den Vater, dass er das macht.
Ja.
Aber sie akzeptieren das. Mehr kann ich ja gar nicht verlangen.
Ja. Also wir freuen uns, dass du das machst. ich freue mich, dass du der erste Gast im King Georg Jazzcast gewesen bist. Ich hoffe, es werden noch viele weitere Podcasts an dieser Stelle folgen. Und ich kann das vielleicht auch, was du eben gesagt hast, auch nochmal etwas direkter übersetzen. Wir freuen uns über Spenden für das Programm des King Georg. Sie kommen dem Programm und den Künstlerinnen und Künstlern direkt zugute. Das können wir versprechen. Und ja, ich kann jedem nur raten, mal auf der Webseite vorbeizuschauen und sich das vielfältige Programm anzugucken. Natürlich, sobald es möglich ist, am besten persönlich im King Georg vorbeizuschauen. Danke und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jochen.
Vielen Dank, Wolfgang. Danke dir.